Vielleicht ist Auferstehung kein religiöses Ereignis, sondern eher ein inneres Erinnern. Ich heiße dich somit wieder herzlich willkommen bei Himana Verwurzelt, Bewusst Wachsend, dem Podcast für dein spirituelles Wachstum. Ich bin Dorothea, Schwellenmentorin, Naturcoachin und Begleiterin für innere Wandlungsprozesse. Gerade heuer an Ostern und in diesem Jahr ist mir da wirklich so ein Wort nochmal ganz, ganz besonders nahe gekommen oder bewusst geworden. Das war das Wort Auferstehung. Nicht nur als so ein Begriff von der religiösen Sprache her, sondern eher als eine echte innere Frage. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet Auferstehung gerade in einer Zeit wie dieser, ja, die viele Menschen als anstrengend und intensiv und auch sehr, sehr fordernd erleben? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich erlebe es so. Und mich hat dieser Gedanke nicht losgelassen, vielleicht auch, weil gerade so viel bei vielen schwer wirkt. Vieles wird verlangt von uns innerlich wie äußerlich. Und da kam mir die Frage auf, ob Auferstehung nicht etwas ist, was mit Glaubenssätzen vielleicht zu tun hat. Oder ein Geschehen, das nur nach dem Tod sich bezieht, so wie bei Jesus, wo wir von Auferstehung reden. Sondern ob es da nicht auch etwas geben könnte, das mitten in unserem Leben auch stattfindet. Etwas, was vielleicht auch innerlich stattfindet, ein Auferstehen zum Beispiel aus der Angst oder aus dem Schmerz, aus alten Bildern über uns selbst. Vielleicht nicht so eine Auferstehung, die so als Riesenwunder erlebt wird, sondern eher als einen kleinen, bescheidenen Moment, in dem wir spüren, boah, so wie ich mich bis jetzt gesehen habe, bin ich vielleicht gar nicht. Nachdem ich ja mit mich Auferstehung das gefragt habe und ich mich sehr, sehr viel schon mit der Alchemie beschäftige, war für mich sowas wie, ist das nicht ein alchemistischer Vorgang, die Auferstehung? Denn die alten Alchemisten sprachen ja auch davon, Blei in Gold zu verwandeln. Und ich frage mich das wirklich, ob das wörtlich gemeint war. Ob wirklich da gemeint war, dass sie das so etwas ganz Alltägliches in Gold verwandeln. Egal, es geht immer um Verwandlung, um Auferstehung für mich. Ob es dabei tatsächlich in erster Linie um das Metall ging oder ob es nicht immer auch um den Menschen selbst ging, ja, das ist eben die Frage. Und um das Schwere in uns in etwas anderes zu verwandeln, um das, was, sag ich mal, unbewusst ist, wieder ins Bewusstsein zu holen und aus etwas, das uns verloren oder verworren vorkommt oder wirkt, wieder etwas hervortreten zu lassen, was darunter liegt und vielleicht glänzt auch. Und für mich ist es genau das der alchemistische Kern, dass wir dem Schweren nicht ausweichen, sondern lernen, anders darauf zu schauen. Dass wir also nicht erst uns dann auf dem Weg sind, wenn schon alles geordnet und ja geklärt ist. Denn im alchemistischen Sinn beginnt die Wandlung oft genau dort, wo wir dem rohen Stoff begegnen. Also wenn ich es von der Destillation sehe, dann kommt etwas in den Kolben hinein und wird dann erwärmt, erhitzt, durchdestilliert und dann kommt es geklärt, verfeinert am anderen Ende wieder heraus. Da kommt der rohe Stoff, kommt hinein, wo alles noch etwas ungeordnet ist, wo Schmerz da ist, wo Angst da ist, wo wir uns verstrickt haben, auch uns erschöpft fühlen, verloren fühlen. Und gerade das wäre in der alten Sprache die prima materia, also der Stoff, aus dem Wandlung überhaupt erst möglich wird. Das Blei ist sozusagen wie ein Ausgangspunkt. Und wenn ich das Wort Alchemie so auf mich wirken lasse, dann hat es für mich mit etwas viel, viel Tieferem zu tun. Mit einer Wahrheit, die nicht erst gemacht werden muss, sondern die sich durch die Alchemie erst, wo wir mehr daraus erkennen können, wer wir zum Beispiel wirklich sind. Nicht nur als, sage ich mal, als Persönlichkeit oder als ein Körper oder als meine Geschichte, als meine Wunde, die ich so sehe und all das nehme, sondern vielmehr, was liegt darunter? Vor allem, was nicht zerstört worden ist oder werden kann. Und genau das verstehe ich auch als Auferstehung. Nicht als das, was wir sehen, als äußeres Wunder, das irgendwann einmal vielleicht einem einzigen Menschen mal geschehen ist, sondern als einen inneren Vorgang, eher als ein Erwachen aus einer falschen, ja, ich sag mal, Identifikation. Wir halten uns sehr schnell für leidende Personen. Für den Körper, mein Körper tut weh, für diese Gedanken, die ich immer habe oder für diese Krankheit, die ich habe. Ganz einfach für meine Geschichte. Einfach für die Geschichte in diese Welt, in der ich hineingestellt wurde. Aber vielleicht sind wir das in letzter Tiefe gar nicht. Vielleicht ist das nur die Schicht, die wir am schnellsten sehen, natürlich die einfach ist, die sehen wir, das ist die Oberfläche. Und vielleicht ist das Leiden auch deshalb so, ja, so schmerzhaft oder so mächtig in uns, weil wir uns mit etwas verwechseln, das wir im tiefsten im Prinzip überhaupt nicht sind. Mich hat die Frage nach dem Leiden ja schon immer beschäftigt. Gut, als Krankenschwester und in der Sterbebegleitung tätige, hat mich das ja sowieso schon immer berührt. Warum leiden wir überhaupt? Warum leiden wir Menschen überhaupt? Und warum leiden Tiere auch? Warum ist diese Welt so generell so berührbar und zugleich auch so verletzlich? Und was ist eigentlich der Ursprung dieses Leidens? Ich gebe dir meine Meinung dazu. Wenn ich vom Karfreitag spreche, von der Auferstehung, dann meine ich das nicht im klassischen religiösen Sinn, wie ich das schon gesagt habe. Mich interessiert daran nicht in erster Linie das kirchliche Bild, sondern die symbolische Ebene. Also für mich steht dieser Tag für den Punkt, an dem das Leiden sichtbar wird. Also die Last des Menschseins, sag ich mal. Diese Ohnmacht oder dieses Gefühl von Angst oder Trennung, das kennen wir alle. Und vielleicht ist es auch genau der Moment, an dem wir alchemistisch zu schauen beginnen können. Nicht indem wir das Leid beschönigen, sondern indem wir begreifen, dass gerade im Schweren etwas da liegt oder offen liegt, das sonst verdeckt bleibt. Das ist die Ohnmacht, ja, und die Enge. Und all das zeigt uns ja nicht nur, dass etwas schmerzt, es zeigt uns auch, woran wir gebunden sind, sag ich mal, womit wir uns verwechseln, woran wir uns festhalten. Das Leid wird dann nicht einfach zum Feind, sondern zu einem, ich sag mal, Stoff, an dem etwas sichtbar werden kann. Das ist natürlich nicht angenehm und auch überhaupt nicht romantisch, aber es ist authentisch. Und ich glaube nicht, dass ein Einzelner von uns das Leid der gesamten Menschheit einfach auf sich genommen hat, damit wir selbst keine Verantwortung mehr tragen müssen. Das wäre sehr einfach. Daran glaube ich so nicht. Das würde ja bedeuten, dass jemand anderes unsere innere Arbeit für uns erledigt. Und das geht nicht. Und so erlebe ich das Leben auch nicht. Was mich vielmehr berührt, ist etwas anderes. Die Möglichkeit, dass uns gezeigt wurde, dass Leiden nicht das Ende sein muss. Dass es möglich ist, durch dieses Schwere oder das Schwerste sogar hindurchzugehen und trotzdem nicht darin unterzugehen. Ich sehe es auch nicht als Flucht vor so einem Schmerzen, sondern wirklich als Wandlung, als alchemistische Wandlung. Als ein anderes Sehen geht in die Richtung Erwachen. Und vielleicht ging es nie darum, dass jemand unsere Last für uns trägt. Vielleicht ging es auch immer vielmehr darum, sichtbar zu machen, was im Menschen überhaupt möglich ist. Dass wir Leiden nicht nur ausschalten, sondern irgendwann auch durchschauen können. Dass wir uns nicht immer, sag ich mal, mit der verletzten und begrenzten Menschlichkeit verwechseln müssen. Dass in uns noch etwas anderes lebt, eine ganz andere Form eingebunden ist. Etwas, das von der Welt noch wirklich berührt wird. Ich sag mal, das noch tiefer ist als alles, was die Welt mit uns macht. Diese innere Auferstehung ist für mich deshalb kein religiöses Privileg. Es ist eine Möglichkeit, die jedem Menschen offen steht. Es geht mir wirklich darum, vom bloßen Leidenden selbst langsam zu einem bewussteren Menschsein zu finden. Zu einem Menschen, der mehr und mehr erkennt, ich bin nicht nur meine Angst, ich bin nicht nur mein Schmerz, meine Vergangenheit, also alles, was wir so aufzählen können, ne? Es gibt etwas, was viel größer ist. Vielleicht hast du das ja auch schon in dir entdeckt. Ich möchte es einfach nur nochmal genauer erzählen. Und vielleicht ist auch das so schwer zu fassen für dich, weil unser Verstand sofort widerspricht. Er sagt, nee, das stimmt nicht. Was redet die da jetzt für einen Schmarrn zusammen? Der Verstand sagt, natürlich bin ich dieser Mensch hier. Natürlich bin ich mein Körper, meine Biografie, mein Ego, meine Grenzen etc. Und ja, auf einer Ebene stimmt das natürlich auch. Aber vielleicht lohnt es sich trotzdem, diese Gewissheit einmal nicht ganz so schnell stehen zu lassen und abzuwerten. Denn worauf hören wir da eigentlich? Auf einen Verstand, der ordnet, der bewertet, der ständig versucht, die Welt in eine bestimmte Form zu bringen, die für mich verständlich bleibt? Das ist natürlich auch wichtig, keine Frage. Aber vielleicht kann das Denken auch nicht alles erfassen, was wir in Wahrheit sind. Ich habe das auch für mich langsam begreifen dürfen. Und vielleicht lebt in uns sehr viel mehr, als wir gelernt haben, über uns zu glauben. Also ich meine es nicht, was abgehoben ist, sondern etwas, das bleibt, auch wenn alles um uns herum sich verändert. Ein Kern. Etwas, das nicht dauernd reagieren muss, nicht agieren muss. Das da ist, bevor wir schon wieder anfangen, über unsere Probleme, über unsere Rollen oder unsere Geschichte uns zu definieren. Aber genau dorthin schauen wir so selten. Wir schauen fast immer auf das, was fehlt, was wehtut, was nicht funktioniert. Und so verlieren wir uns immer wieder in dem Bild, das wir von uns selbst gemacht haben. Denk einfach mal drüber nach, was du für ein Bild von dir hast. Wir sagen oft, ich bin diese Rolle, ich bin dieses Problem, ich habe diese Verletzung. Und dann leiden wir in allem, was dieses Bild zustößt. Dabei kommen wir mit nichts auf die Welt. Wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen auch mit nichts und nackt wieder zurück. Und dazwischen bauen wir uns ein Ich auf, der es festhält und es sagt, mein Körper, mein Leben, meine Geschichte und so weiter. Und sobald sich etwas davon verändert oder wir uns bedroht fühlen, fangen wir an zu leiden. Aber vielleicht beginnt gerade die Freiheit genau dort, wo wir wirklich ehrlicher werden und uns fragen, gehört mir das alles wirklich? Bin ich tatsächlich identisch mit diesem Körper? Oder ist er für mich eine Zeit nur anvertraut worden, für eine gewisse Zeit? Ein, ich sag mal, wunderbares, verletzliches, intelligentes Gefäß, durch das ich hier etwas erfahren darf. Ja, und wenn das so ist, dann bin ich vielleicht nicht nur in dieser Körperin, in diesem Körper, sondern auch mehr als er. Auch diese Vorstellung von Innenwelt und Außenwelt können wir einmal ganz still anschauen. Alles, was ich von der Welt weiß, kommt durch die Wahrnehmung zu mir. Also ich sehe etwas, das Geschehen und in mir erlebt wird. Ich höre etwas und auch das bekommt einen Sinn erst in mir. Ich rieche und schmecke, fühle, auch ich nehme wahr und alles wird in meinem Bewusstsein erstmal verarbeitet. Das heißt nicht, dass es keine äußere Welt gibt, aber das, was ich von ihr erfahre, geschieht immer in mir drinnen als erstes. Und wenn es so ist, dann verändert sich etwas. Dann ist mein gewohntes Bild von mir vielleicht viel zu mickrig. Zu klein, dann bin ich vielleicht nicht nur ein einzelner Mensch in dieser riesigen Außenwelt, sondern eher, sag ich mal, so ein Raum, in dem die Welt erscheint. Ja, so kann man es nennen vielleicht. Ich weiß, dass das mit dem Verstand kaum jetzt zu begreifen ist und vielleicht musst du dir den Podcast nochmal anhören. Vielleicht muss es auch das auch gar nicht sein. Vielleicht reicht es, diese Spur einmal ganz vorsichtig oder ganz zart zu verfolgen und sich mit der Möglichkeit erstmal vertraut zu machen oder sich auch zu öffnen, dass wir tiefer und wesentlicher sind, als wir gelernt haben zu glauben. Denn nämlich dann bekommt auch das Leiden eine komplett andere Bedeutung. Es ist nicht mehr als, wofür habe ich das verdient, so als Strafe oder als Pech oder als sinnloses Schicksal. Es wird zu einem Hinweis, ja. Es wird sichtbar gemacht, wo wir uns vielleicht eingeengt haben oder wo wir etwas festgehalten haben oder wo wir einfach etwas verwechselt haben, was nicht sein sollte. Und Auferstehung heißt dann nicht, dass plötzlich alles leichter wird und dass der Schmerz sich einfach in Luft auflöst. Nee, nee, es heißt, dass mitten in dem Menschsein etwas in uns erwacht, das sich nicht mehr ganz mit diesem Leiden identifiziert. Das ist auch immer etwas, was ich in meinen Kursen von der Sterbebegleitung, der spirituellen Seite her, versuche klarzumachen. Und vielleicht ist es auch genau das der alchemistische Weg. Nicht vor dem Blei, das uns schwer macht, davonzulaufen, sondern so tief hindurchzugehen, bis das Gold sichtbar wird. Damit meine ich nicht, den Schmerz schön zu reden, und das ist nicht mein Thema, sondern in ihm eine Schwelle zu erkennen. Also auch nicht religiös, sondern ganz unmittelbar als innere Erfahrung. Als Erinnerung daran, dass wir, ich sag mal, im tiefsten in uns drin nie verloren sind. Dass in uns etwas leben darf, das nie ganz beschädigt wurde. So ein Kern, so ein Urkern, Ursamen, das Wesentliche, etwas, ja, ich sag mal, Urwahres in uns. Das von allem überlagert werden kann. Von eben, was wir an Schmodder drüber legen. Aber es kann nie innerlich wirklich zerstört werden. Und vielleicht zeigt sich das ja als alles ja nirgendwo so unmittelbar wie an unserem Körper. Denn mit dem Körper verwechseln wir uns wahrscheinlich am schnellsten. Schon als Kinder lernen wir, dass auf uns gezeigt wird und gesagt wird, das bist du. Da ist der Name, da ist das Gesicht, das ist der Körper und ganz langsam steht daraus ein festes Bild von einem Ich. Und natürlich ist das auf einer Ebene auch richtig. Natürlich sind wir hier in diesem Körper. Natürlich bin ich Dorothea, der Körper. Aber natürlich leben wir auch durch ihn. Durch diesen Körper, durch meine Körperin. Natürlich ist es auch nicht unwichtig. Im Gegenteil, das ist etwas sehr Kostbares. Denn durch meine Körperin erlebe ich auch diese Welt so, dass ich riechen kann, schmecken kann, fühlen kann, hören kann, sehen kann. Auch arbeiten kann, lieben, lachen, weinen, gebären, halten, loslassen, bewegen, wow, einfach alles wieder auftanken kann. Also den Körper oder die Körperin ist nichts, was wir gering wertschätzen sollten. Aber ich glaube, wir leiden auch deshalb so tief, weil wir uns vollständig mit dem Körper und der Körperin identifizieren. Weil wir nicht durch ihn leben, durch den Körper, sondern irgendwann glauben, wir seien nichts anderes als das, was er uns zeigt. Und dann glaube ich, dass viele von uns diesen Moment kennen, wenn sie in den Spiegel schauen und gleichzeitig spüren, dass das, was sie da sehen und das, was sie in sich fühlen, oft nicht dasselbe ist. Also mir geht's manchmal so. Innen ist oft etwas, das noch da ist, aber etwas, das also nicht in derselben Weise gealtert zu sein scheint, wie das oft bei mir im Spiegel vielleicht aussieht. Und dann schaue ich genau hin und dann sehe ich die Jahre, die Spuren, die gelebte Zeit. Ja, das sind die Falten. Und vielleicht ist genau dieser kleine Riss im gewohnten Selbstbild ein Hinweis für mich auch darauf, dass wir mehr sind, als wir nur die äußerliche Form, die hier sichtbar in den Spiegel guckt. Und auch das ist im Grunde ein alchemistischer Moment. Weil etwas, das vorher fest und eindeutig schien, anfängt sich, ja, ich sag mal, zu lösen. Das Bild wird brüchiger. Meine Identifikation bekommt einen Riss und genau dadurch kann etwas anderes sichtbar werden. Nicht, weil ich den Körper ablehne, sondern weil wir beginnen, ihn anders einzuordnen. Also als Alambik, als Gefäß, als Ausdruck, als etwas, das uns anvertraut ist. Und wenn das so ist, dann verändert sich vielleicht auch unser Umgang mit dem Schmerz. Schmerz bleibt Schmerz, das ist schon mal klar. Krankheit bleibt auch schwer. Und das Alter ist wirklich unbequem und macht auch manchmal traurig. Und so ähnlich ist es natürlich auch im Denken. Auch mit dem Denken verwechseln wir uns oft fast vollkommen. Diese Stimme im Kopf, die ununterbrochen kommentiert irgendwas, wertet, vergleicht, ordnet, plant, ach, was gibt's noch, zurückschaut, vorausschaut. Und es wirkt oft so, als wäre sie unser wahres Zentrum, die Stimme, das Denken. Als wäre das, was da die ganze Zeit plappert, tatsächlich die letzte Wahrheit über uns. Aber wenn wir mal genauer hinhören und hinschauen, merkt man doch, die Gedanken kommen und gehen und manchmal sagen sie am Morgen das eine und am Abend etwas ganz anderes. Vielleicht kennst du das ja selber. Manchmal malen sie eine Katastrophe aus, die Gott sei Dank nie eintritt. Manchmal erzählen Gedanken uns Geschichten über uns, die wir, ohne es zu überprüfen, einfach glauben. Und genau das finde ich so entscheidend. Wir glauben dem Denken so schnell. Wir hören einen Gedanken und machen sofort eine Wahrheit daraus. Was passiert gerade draußen? Nichts im Mainstream passiert gerade anderes. Es wird ein Gedanke in die Welt gejagt und werden da Wahrheiten draus gemacht. Wir hören einen inneren Satz und machen sofort eine Identität draus. Dabei wäre vielleicht auch möglich, das Denken anders zu sehen. Oft nicht als Feind und nicht als etwas, das so nicht gedacht werden darf, aber auch nicht als Werkzeug, sondern eher etwas, das nützlich ist, aber nicht unser Wesen ist, wenn es ein Werkzeug ist. Ich mag dafür dieses einfache Bild vom Radio. Wenn irgendwo so ein Radio läuft, dann sendet es ja ununterbrochen. Also die Musik, Stimmen, die Nachrichten. Aber wir müssen nicht bei jedem Satz alles glauben, was da gesagt wird. Und so ähnlich könnte es vielleicht auch mit unserem Denken sein. Das läuft, uns redet, uns produziert. Aber vielleicht sind wir nicht das Programm, was da gerade abläuft. Vielleicht sind wir eher die, die bemerken, dass da gerade etwas gesendet wird. Und ich kann selber entscheiden, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt auf diesem inneren Weg. Nicht, dass wir irgendwann gar keine mehr Gedanken mehr hätten. Das passiert sowieso nicht. Und nicht, dass wir nie mehr Angst und Zweifel hätten, nee, sondern dass wir langsam beginnen zu merken, da ist das Denken, aber ich bin nicht nur das Gedachte, da ist die Angst, aber ich bin nicht nur die Angst und da ist der Schmerz, aber ich bin nicht nur der Schmerz. Und in dem Moment, in dem wir das bemerken, öffnet sich ein Raum. Es muss kein Riesenraum sein, es kann auch ein Spalt sein, aber er führt zu einem kleinen Raum, in dem sich etwas verändern kann. Und auch das hat für mich auch etwas Alchemistisches, weil Wandlung oft für mich dort beginnt, wo wir nicht mehr automatisch mit dem ersten Eindruck, mit dem ersten Gedanken, mit der ersten Reaktion zusammengehen. Da tritt etwas einen Schritt zurück, schaut anders hin und merkt, hoppala, das ist da, aber das bin nicht ich. Bin nicht ganz ich, sage mal so. Und dieser kleine Unterschied, der verändert alles komplett. So war es für mich. Und dann komme ich zu diesem Bild, das mich wirklich lange begleitet und ich arbeite sehr viel mit Spiegelbild und Schatten. Ich finde nämlich, darin steckt unglaublich viel von dem, was wir auf einem inneren Weg erleben, als Auferstehung, als alchemistische Arbeit. Viele Menschen, und da gehörst du sicher auch mit dazu, arbeiten heute intensiv an sich selbst, schauen auf ihre Muster, auf ihre Verletzungen, auf ihre Traumata, Themen, auf das, was sie geprägt haben, auf das, was auch wir Schatten nennen. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Natürlich braucht es Ehrlichkeit und natürlich braucht es auch die Bereitschaft hinzusehen und auch noch vor allem den Mut, sich dem zu stellen, was im eigenen Inneren unangenehm ist. Da gehört wirklich Mut dazu. Aber irgendwann, glaube ich, kommt ein Punkt, an dem eine tiefe innere Frage auftaucht. Wer ist eigentlich dieses Ich, das da die ganze Zeit an sich arbeitet? Wer ist es, das sich heilen, erlösen, verbessern oder befreien will? Ist das wirklich unser tiefstes Wesen? Oder ist es oft eher das Bild, das wir von uns selbst gemacht haben? So eine Figur, mit der wir uns so sehr identifiziert haben, dass wir sie für unser ganzes Sein halten. Und wenn das Spiegelbild an seinem Schatten arbeitet, dann kann das nie wirklich zu einem Ende kommen. Weil das Spiegelbild ist ein Bild und der Schatten ist ein Effekt. Und beides ist da. Und beides hat seine Wirklichkeit auf einer ganz bestimmten Ebene. Aber keines von beiden ist das Wesen selbst. Und trotzdem verbringen wir oft unendlich viel Kraft genau dort. Wir kämpfen gegen Anteile in uns, gegen alte Muster, gegen Schmerzen, gegen Schwächen, gegen das, was wir nicht haben wollen. Und bist du am Ende freier? Oder bist du eher am Ende mehr erschöpft als frei? Auch das ist für mich im Grunde ein alchemistischer Punkt. Denn Alchemie heißt nicht, alles Unangenehme sofort loszuwerden, umzuwandeln, gelöst zu haben. Das heißt auch nicht, das Unreine einfach wegzutun oder abzuschneiden oder wie auch immer. Im Gegenteil, in der alten Alchemie musste der Stoff erst einmal ins Feuer. Also, wie bei der Destillation, musste erstmal drunter Feuer erhitzt werden. Es musste erhitzt, gelöst, es muss etwas durchdrungen werden. Das, was darin gebunden war. Und vielleicht ist es innerlich ganz ähnlich. Nichts anderes passiert in uns. Wir destillieren uns. Vielleicht geht es nicht darum, den Schatten zu besiegen, den wir haben, sondern zu erkennen, was in ihm gebunden liegt. Welche Angst, welche Verwechslung, welche alte Bindung und vielleicht auch noch welche Vorstellung von uns. Ich finde dieses Bild von diesem Schattenkampf deshalb so treffend. Stell dir vor, du stehst vor einer Wand und hinter dir fällt Licht und vor dir erscheint dein Schatten. Fängst du jetzt nun an, gegen diesen Schatten zu kämpfen? Willst du ihn kleiner machen, ihn loswerden, ihn überwinden? Aber was passiert? Einzig und allein das nur, dass du müde wirst, weil der Schatten bleibt. Und irgendwann liegst du vielleicht am Boden und glaubst, vielleicht du hättest einen tieferen, inneren Prozess durchgemacht, aber in Wahrheit hast du dich vor allem verausgabt. So hart möchte ich das eigentlich ja gar nicht gesagt haben, aber ich glaube, viele von uns kennen genau diese Erschöpfung. Dass sie so lange an sich gearbeitet haben, so viel analysiert, so viel in sich, ich sag mal, reparieren wollen, heilen wollen, was sie irgendwann gar nicht mehr wissen, wo eigentlich das Leben geblieben ist. Mir ging es eine Zeit lang auch so, bis ich einen Schlussstrich gezogen habe. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die innere Arbeit jemals falsch gewesen wäre. Nein, vielleicht müssen wir einfach auch an den Punkt kommen. Es liegt eher daran, dass wir manchmal auch auf einer ganz falschen Ebene suchen. Dass wir versuchen, den Schatten zu heilen, ohne zu bemerken, dass wir noch immer glauben, das Spiegelbild selbst zu sein. Für mich beginnt die eigentliche Wandlung an einem ganz anderen Punkt, nämlich dort, wo wir langsam erkennen, ich bin nicht der Schatten, ich bin auch nicht nur das Spiegelbild, ich habe einen Körper, aber ich bin nicht der Körper, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht mein Gedanken, etc. All das gehört zwar zu mir, aber all das ist ein Teil meines Menschseins. Aber nichts davon ist die letzte Wahrheit meines Wesens. Und da genau beginnt für mich etwas, das man wirklich innere Auferstehung nennen kann. Nicht als großes spirituelles Ereignis und nicht als plötzlicher Durchbruch, sondern eher als so ein, ja, ich sag mal, stilleren inneren Vorgang. Aus, sagen wir mal, als ein Auferstehen aus einer tiefen Verwechslung, aus dem Glauben, nur eine Form zu sein, nur eine Rolle, nur Geschichte, etc. Auferstehung heißt für mich, dass mitten im Menschsein etwas in uns, in mir, wach wird, das sich nicht mehr ganz mit dem identifiziert, was gerade schmerzt. Dass wir langsam anfangen, uns daran zu erinnern, dass da in uns etwas ist, das weiter, viel weiter reicht als das, was sichtbar, spürbar und veränderlich ist. Und vielleicht ist auch das der eigentliche alchemistische Prozess. Nicht, dass wir das Blei wegwerfen, sondern dass wir es durch das Feuer des Bewusstseins verwandeln. Dass wir ihn so tief anschauen, den Schmerz zum Beispiel, bis er uns nicht mehr vollständig bestimmt. Dass wir keinen Schatten mehr hätten, sondern eher so, dass wir uns nicht länger mit diesen Schatten verwechseln können. Dass wir aus dem, was uns vorher so festgehalten, so gebunden hat, langsam etwas anderes entstehen kann. Das bedeutet natürlich absolut nicht, dass wir keine schweren Tage mehr gibt. Und auch nicht, dass es wieder Zweifel, Erschöpfung, Ohnmacht, Traurigkeit und Angst gibt. Nein, nein, das bedeutet es nicht. Das sind natürlich die Zeiten, in denen wir uns überhaupt nicht toll fühlen und die gehören dazu. Aber vielleicht liegt die Verwandlung gar nicht daran, dass alles, sag ich mal, verschwindet. Das wär's auch gar nicht. Vielleicht liegt es alles daran, dass wir nicht mehr ganz in uns verloren gehen. Wie viel von uns fühlen sich gerade so verloren? Und ich glaube, dass gerade in dieser Zeit so wichtig ist, weil so viele von uns im Moment nicht nur Schmerzen erleben, sondern auch eine tiefe, tiefe Erschöpfung mit all dem, was schwer ist, wo wir uns wirklich auch ständig identifizieren. mit den eigenen Themen, mit dem Zustand der Welt, mit inneren und äußeren Krisen und mit all dem, was uns einengt. Und vielleicht braucht es nicht noch mehr Selbstarbeit und auch nicht noch mehr Druck, den ich mir mache, endlich alles hinzubekommen. Vielleicht braucht es vielmehr dieses zarte, stille Erinnern, dieses langsame Zurückfinden. Ich bin nicht nur das, was mich gerade belastet. Vielleicht tröstet es dich ja auch. Vielleicht beginnt genau dort etwas in uns, das tragfähiger ist als unsere wechselnden Zustände. Etwas, das überhaupt nicht verschwindet, nur weil das Leben gerade schwierig ist. Vielleicht ist es genau das, wonach sich viele im Grunde sehnen. Nicht nach einer schnellen Lösung. Und ich will auch keinen perfekten Zustand, was ist das schon? Sondern ich will eher einen inneren Ort, der wahr ist für mich. Und der wirklich, wo ich mich verlassen kann, auch wenn wirklich von draußen so viel Bewegung gerade kommt. Und das ist vielleicht das, was wir gerade am meisten brauchen, ehrlich mit uns selbst zu werden. Das heißt nicht, dass ich streng mit mir bin, das bin ich sowieso schon immer, sondern dass wir wirklich wahrnehmen, was wirklich in uns los ist, hinspüren. Denn vieles von dem, was uns erschöpft und traurig macht oder innerlich wirklich, ja, wo wir keine Luft mehr bekommen, vielleicht will es erst einmal gesehen werden. Bevor ich etwas heile, muss ich es erstmal anschauen. Und da beginnt vielleicht auch schon die innere Auferstehung. Genau dort, wo wir merken, dass wir nicht nur das sind, was uns gerade schwer auf dem Herzen liegt, sondern dass da in uns noch etwas ganz anderes ist. Das heißt nicht, dass von da an alles leichter wird. Aber die Art und Weise, wie ich das angehe, die ändert sich. Vielleicht wächst ja nach und nach ein anderes Vertrauen. Eins, das nicht abhängig ist, dass alles draußen perfekt sein muss, sondern das tiefer sitzt, das uns auch noch trägt, wenn wirklich gerade jetzt in der Welt so viel offen ist. Und vielleicht ist genau das der Frieden, dass wir in uns in schweren Zeiten nicht mehr uns ganz verlieren. Dass wir wieder den Boden unter den Füßen spüren und merken, da ist etwas in mir, das trägt. Vielleicht beginnt dort genau auch die Auferstehung. Mitten im Leben. Und vielleicht ist es die eigentliche Alchemie, dass das Schwere nicht einfach nur diese Last bleibt, sondern etwas wird, an dem wir reifen und uns selbst auf eine tiefe Weise wiederfinden. Heute habe ich dich gefordert und vielleicht magst du dir nach dieser Folge einfach noch ein bisschen Zeit lassen, bevor du gleich wieder in deinen Alltag hineinstürmst und vielleicht auch nicht gleich wieder ins Handy greifen und zur nächsten Aufgabe überspringen, ja? Bleib einen Moment bei dir und spür nach, auch wenn du vielleicht nicht alles verstanden hast, worüber ich heute gesprochen habe. Aber vielleicht hat dich ja der ein oder andere Satz berührt und es muss wirklich nicht alles sein. Das war viel. Und es muss auch keine große Erkenntnis gleich daraus werden in dir. Vielleicht reicht ja schon ein kleiner Gedanke, der hängen bleibt und der vielleicht in deinem Alltag mitschwingt. Vielleicht magst du auch einfach mal eine Frage mit in den Tag nehmen oder in die nächsten Stunden. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht alles glaube, was mein Denken, mein Schmerz oder mein Selbstbild oder meine Geschichte mir dauernd über mich erzählen? Ich finde, das ist keine Frage, die man ganz schnell beantworten können und muss. Das ist wirklich eine, mit der du ein Stück leben darfst. Das ist eine Frage, mit der du auch später in den Spiegel schauen kannst. Wenn du dich über etwas geärgert hast oder um die Sorgen machst. Oder vielleicht auch gerade, weil das Leben jetzt nicht einfach ist. Und vielleicht geht es ja sowieso generell darum, auch nicht gleich eine Antwort zu finden, sondern einfach diese Fragen in dir schwingen zu lassen. Ich glaube genau, das kann im Alltag einen Unterschied machen. Und mir ist es wichtig, dass du nicht nach einer neuen Aufgabe suchst, nach einer To-Do-Liste, die du jetzt abarbeiten musst oder die du dir jetzt vorstellst abzuarbeiten. Nein, es geht nicht darum, jetzt noch besonders gut auferstehen zu müssen oder aus dieser Folge gleich das nächste Projekt zu machen. Nee, es reicht völlig, wenn du einfach ein bisschen wacher mit dir bist, liebevoller, ehrlicher. Und wenn du vielleicht in einem ganz gewöhnlichen Moment merkst, dass da unter dir, unter deiner Haut, was dich beschäftigt, immer noch etwas Lebendiges in dir ist. Ich danke dir sehr, dass du mir heute bei dieser langen Episode zugehört hast und dass du mit mir in dieses Thema hineingegangen bist. Das erfordert schon etwas. Ich weiß, das ist nichts, was man mal nebenbei hört und abhakt. Umso schöner ist es, wenn du dir dafür Raum gegeben hast, und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass etwas von dem, worüber ich heute gesprochen habe, in dir nachklingen darf. Und vielleicht erinnerst du dich in den nächsten Tagen immer mal wieder daran, dass du nicht nur das Spiegelbild bist, das dir morgens im Bad begegnet. Nicht nur die Stimme im Kopf, sondern auch das, was in dir stillgeblieben ist. Das, was lebendig ist, das, was nicht verloren gegangen ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Servus, bis bald.